Hoi miteinander, schön seid ihr dabei beim Podcast über Gendermedizin und warum sie das Leben von Frauen und Männern und generell aller Menschen angenehmer macht. Ja, in der Medizin ist eine Ungleichbehandlung der Geschlechter oft gesünder, sie kann sogar Leben retten. Mein Name ist Binja Silberschmidt, ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts und hole für euch Folge für Folge wissenschaftliche Antworten und praktische Tipps von Expertinnen und Experten. Etwa zu Unterschieden bei Hormonen, Schlafverhalten, mentaler Gesundheit oder Schmerzempfinden. Auch immer dabei Fragen von euch. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Kinderkriegen. Da erleben Frauen und Männer physisch und psychisch nämlich ganz andere Dinge. Und es werden ihnen andere Rollen zugeschrieben. Wir beleuchten Ängste, Herausforderungen und Bedürfnisse aus Mütter- und Väterperspektive und fragen, was braucht es, damit es Eltern von der Schwangerschaft bis zur und nach der Geburt möglichst gut geht? Und wo braucht es noch Forschung? Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste, jemand mit medizinischem und jemand mit sozialpädagogischem Hintergrund. Nicole Ochsenbein-Kölble, Klinikdirektorin der Klinik für Geburtshilfe am Universitätsspital Zürich, wo wir auch aufzeichnen dürfen, und Ueli Kunz, Leiter der Fachstelle New Dad, die Väterbildung anbietet. Schön, sind Sie beide zu Gast im Podcast.
Danke vielmals.
Danke, guten Tag.
Ja, Ueli Kunz, Sie sind selber Vater von drei Kindern, ursprünglich Sozialpädagoge, und Sie leiten seit Anfang 2025 New Dad, eine neu geschaffene Fachstelle von Männer.ch. Sie haben zudem den Lehrgang Geschlechterreflektiert mit jungen Männern und Vätern arbeiten abgeschlossen, leiten selber Kurse für Väter oder werdende Väter und sind Familienmediator. Warum treibt Sie die Thematik Vatersein so stark um?
Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf. Warum treibt es mich so an? Also sicher das eigene Vatersein und dann auch, dass die Väter wie noch zu wenig Unterstützung im Alltag erhalten. Also darum auch die Fachstelle New Dad. Das Vatersein heute vollzieht sich in einem Spannungsfeld. Also einerseits ist das traditionelle Männlichkeitsbild noch vorherrschend. So der Performer, der Ernährer, der Fels in der Brandung, so der harte Kerl, und gleichzeitig auch das Bild des neuen Vaters, so in Anführungszeichen, ein empathisches Gegenüber, die involvierte Vaterschaft, seinen Teil in der Care-Arbeit übernehmen, ein liebevolles Gegenüber für die Partnerin auch, und so diesen beiden Bildern zu entsprechen oder entsprechen zu wollen, erschafft eben ein Spannungsfeld, weil es fast nicht möglich oder nicht möglich ist. Und dort bieten wir von der Fachstelle wie das ein Unterstützungsangebot für die werdenden Väter, um sich mit der Frage des Vaterseins auseinanderzusetzen.
Also es ist jetzt ein relativ neues Angebot, das da geschaffen wurde, weil es offenbar vorher noch zu wenige Angebote gab. Wird das Angebot auch rege genutzt?
Es ist ja ein relativ neues Angebot. Es gab vorhin auch schon Angebote für Väter und werdende Väter, gerade in den Mütter- und Väterberatungen in den verschiedenen Kantonen. Aber jetzt es gibt dann auch die Seite New Dad, also nudad.ch. Wir wünschen uns, dass das die Plattform wird, wo alle werdenden Väter diese Seite besuchen. Und dort haben wir letztes Jahr 9000 Unique Users verzeichnet, also Individuen, die diese Seite besucht haben. Und im letzten Jahr haben wir etwa 60 Kurse angeboten in Geburtsvorbereitungskursen, wo wir etwa 550 Väter so erreicht haben. Und im Vergleich zu den Geburten, die, glaube ich, etwa bei 75.000 in der gesamten Schweiz sind, ist es dann eher eine kleine Zahl. Wir haben noch Potenzial, oder auch die werdenden Väter haben noch Potenzial.
Sind da auch Fachpersonen Ihre Zielgruppe bei den Kursen?
Wir haben einerseits die Kurse für die Väter oder für die werdenden Väter, wo wir die werdenden Väter direkt ansprechen. Dann bieten wir aber auch ein Beratungsangebot oder auch Weiterbildungen für Fachpersonen, insbesondere aus der perinatalen Versorgung, weil wir der Ansicht sind, dass es wichtig ist, dass sich die Fachpersonen mit geschlechterreflektierter Arbeit auseinandersetzen. Also und auch mit dem eigenen Bild, was für ein Familienbild habe ich, was für ein Bild von einem Vater, von einer Mutter habe ich so und transportiere ich dieses Bild in der Beratung mit, bewusst oder unbewusst so. Darum finden wir, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. So.
Wenn wir bei diesen Bildern sind, welche Väter kommen denn zu euch in die Kurse?
Das ist unterschiedlich. Also wir bieten Kurse in verschiedenen Kantonen an oder in verschiedenen Spitälen und Maternités. Und wir haben auch Kurse nur für die Väter. Es gibt wie die Geburtsvorbereitungskurse in den Spitälern und dort nehmen wir die Paare auseinander und bieten für die Väter eine Väterrunde an. So, die dauert 2 Stunden. Und wenn die Anmeldung über die werdenden Mütter läuft, also in diesen Geburtsvorbereitungskursen, erreichen wir eine breitere Gruppe an Vätern. Im Gegenzug aber zu Vater-Crash-Kursen, die wir anbieten, wo die Anmeldung direkt über den Vater läuft, sind die Väter homogener. So, ist, genau.
Okay, ja, interessant. Auch Sie haben Kinder, Nicole Ochsenbein-Kölble, 4. Sie haben also wie Ueli Kunz auch eine Perspektive des Elternseins und eine umfassende Expertise aus klinischer Arbeit und Forschung. Nun, die Geburtshilfe, die war historisch ein von Männern geprägtes Fach. Macht es einen Unterschied, ob nun wie Sie eine Frau eine Geburtsklinik leitet?
Danke für diese interessante Frage. Ich glaube, dass unsere Klinik vorher schon sehr gut geführt war in ihrer Struktur und dem, was man fachlich zu bieten hat. Es ist aber so, wenn man als Frau eine Klinik führt, kommen einem andere Aspekte, die man möglicherweise durch das Schwangersein oder Gewesensein auch selbst erlebt hat, weil der menschliche Körper oder der frauliche Körper, der verändert sich in der Schwangerschaft und Dinge ändern sich und Sichtweisen ändern sich. Und ich glaube, diesen Aspekt mitzubringen in eine Klinik oder in eine Geburtshilfe, die verändern doch das eine oder das andere.
Was zum Beispiel?
Ja, also das Erste, was oder eines der ersten Dinge, die ich angehen wollte, ist, dass man eine Form von natürlicher Geburtsvorbereitung oder auch eine natürliche Form der Geburtseinleitung näher ins Gesichtsfeld der Frauen bringt. Weil viele Frauen, wenn man schwanger ist, die wollen nicht mit Medikamenten eingeleitet werden. Und klar, das ist immer noch Standard und in manchen Situationen auch indiziert, aber dass man die andere Sichtweise, die den Frauen wichtig ist, einfach auch noch aufnimmt und nicht einfach so nebenher liegen lässt. Das ist ein Gesichtspunkt, der mir wichtig ist, ja.
Ist das auch ein gesellschaftliches vielleicht Bedürfnis, das sich verändert hat?
Ja, aus meiner Sicht ja, weil viele Frauen wollen ja auch natürlich gebären und nicht dauernd in einem, ich nehme jetzt das Wort Spannungsfeld nochmals auf, in einem Feld stehen, in dem man durch den Arzt und durch das Eingreifen sozusagen in eine Geburt geht, sondern in dem, ich sage jetzt auch bewusst, die Hebamme im Lead ist als Frau, wobei es gibt ja natürlich jetzt auch männliche Hebammen, ich bin sehr für Gleichberechtigung, um Gottes Willen, aber dass man diesen Aspekt einfach mehr noch mit berücksichtigt. Ja.
Wir haben jetzt schon so viele unterschiedliche Aspekte gehört. Die Thematik Kinderkriegen ist eine sehr große und man könnte natürlich einen eigenen Podcast damit füllen. Wir grenzen die Folge deshalb etwas ein. Wir reden jetzt im Anschluss konkret über Eltern und werdende Eltern, also Fälle, in denen eine Schwangerschaft stattfindet. Dann beleuchten wir die Phase während der Schwangerschaft und Geburt und, wenn es reicht, noch kurz die Phase, wenn ein Baby dann da ist. Das Ganze besprechen wir unter geschlechterspezifischen Aspekten und dazu nun wie immer ein paar Stimmen aus der Bevölkerung, was Sie zu der Thematik beschäftigt.
Man weiss oder man liest mega viel, so was alles passiert, aber es ist schon krass, wenn man so die eigene Frau miterlebt, was so der ganze Körper leistet und macht. Und das ist schon mega beeindruckend.
Das war alles eine sehr, sehr anstrengende Zeit, die Hormonumstellung, die Wassereinlagerungen. Also es war alles nicht ein Piece of Cake. Ja. Und die Geburt genauso. Also ich war froh, was dann vorbei war. der Vater soll dabei sein, auch fürs Bonding und zum auch von Anfang an eine Beziehung zu dem Kind aufbauen, für ihn da sein, mit an den Termin kommen, sich auch informieren und sich genauso auch auf das Kind vorbereiten.
Hey, ich habe eigentlich alles versucht zu machen, was ich kann machen in dem Sinn, also stillen kann ich nicht. Aber ich finde es wieso vielleicht gar nicht unbedingt, dass man sagt, unterstützen, sondern ich finde, wir machen es wie zusammen. Das ist wie eine Entscheidung von uns beiden. Und ich finde, das ist genauso gleich meine Verantwortung wie ihre.
Ja, es gibt also viele Gedanken rund um Rollenverteilung und Verantwortungsübernahme. Die Gendermedizin beschäftigt sich ja auch mit soziokulturellen Aspekten. Zuerst aber biologische Fragen. Nicole Ochsenbein-Kölble, der Körper der Frau, der verändert sich ja mit der Schwangerschaft und dem Kinderkriegen. Wie verändert er sich?
Rein äußerlich wächst natürlich der Bauch im Verlauf der Schwangerschaft und man nimmt an Gewicht zu. Der Kreislauf muss sich anpassen, die Herzfrequenz verändert sich, man ist vielleicht immer am leichten Joggen. Also das sind schon Veränderungen, die eine Frau in der Art oder auch in der Art, sich dann vielleicht zu bewegen, im Verlauf der Schwangerschaft verändern.
In der Schwangerschaft gibt es natürlich gewisse Risiken, aber vielleicht auch Vorteile.
Risiken, ja, da könnte ich jetzt auch einen ganzen genau. Podcast füllen, so Risiken in der Schwangerschaft. Risiken einer Schwangerschaftsvergiftung, in dem eine Frau einen hohen Blutdruck entwickelt und ein Zusatzkriterium auftritt, was uns zur Diagnose bringt. Dafür haben wir leider noch keine Therapie, sondern am Ende steht dann die Entbindung, um das Beste für Mutter und Kind zu erreichen. Es gibt Risiken eines Schwangerschaftsdiabetes, dass man, also die Schwangerschaft ist eine Belastung für den Körper und ist wie ein Test für den Körper. Und manche Frauen entwickeln einen Diabetes, also eine Zuckerstoffwechselstörung in der Schwangerschaft. Es gibt aber auch die häufigsten Risiken sind das Risiko der Frühgeburt, dass Frauen vorzeitige Wehen entwickeln und eine Frühgeburt droht. Es gibt auch Blutungen in der Schwangerschaft, die nicht normal sind. Also es gibt eine ganze Reihe an Komplikationen oder Risiken, die auftreten können, auch teilweise aus heiterem Himmel.
Und dazu gibt es Forschung, oder?
Das ist die Forschung, ja, und auch die Medizin, um dann die Risiken vielleicht abzuwenden oder zu reduzieren, sodass es am Schluss eben für Mutter und Kind, wobei ich immer betone, auch der Vater ist wichtig, am Schluss wirklich gut durch die Geburt geht.
Ist die körperliche Veränderung bei der Frau, ist das eine Phase oder kommt irgendwann quasi wieder der, in Anführungszeichen, alte Zustand zurück? Das war übrigens auch eine Frage, die sehr häufig gestellt wurde.
Ja, man hat ja aus den Medien immer die Mannequins, die nach der Geburt sofort wieder auf dem Laufsteg stehen. Aus der Erfahrung ist das durchaus etwas anders. Man soll dem Körper dieselbe Zeit, die man schwanger war, geben, bis er sich wirklich wieder in der normalen Form befindet. Das ist eine gute alte Weisheit der erfahrenen Hebammen und das ist schon, das stimmt immer noch. Also man soll sich die Zeit geben und der Körper, der findet schon wieder zur alten Form zurück, aber man soll sich Zeit geben.
Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, kann man sagen, gibt es auch Vorteile, wenn man das so nennen kann?
Man erlebt andere Umstände, das ist sehr wertvoll für einen selbst, weil man Dinge erlebt, die man vielleicht nicht erwartet hätte, während man vielleicht vor der Schwangerschaft ganz klare Vorstellungen hatte, wie das Leben zu laufen hat, ist das in der Schwangerschaft plötzlich so, dass sich das ein oder andere ändert und man eigentlich das gar nicht möchte oder sich immer noch gesund fühlt, aber der Körper macht Wehen und man muss einfach langsam machen. Das ist schon eine Erfahrung, die wertvoll ist, weil man flexibler im Geiste werden muss oder gezwungen wird, einfach entsprechend sich anzupassen.
Wo die Forschung noch nicht so das Augenmerk drauf hat, ist bei den Männern. Wir haben auch dazu eine Frage erhalten. Ich spiele sie kurz vor.
Bei einer Schwangerschaft verändert sich das Gehirn von einer Frau. Das ist bekannt. Verändert sich das auch beim Mann?
Was können Sie dazu sagen?
Leider nicht viel, weil es meines Wissens zu wenig Forschung dazu gibt, die untersucht wurde, wie sich das Gehirn verändert. Oder habe ich auch gelesen, dass sich das Gehirn der Frau verändert oder dass man auch von Muttertät redet, so in Bezug auf Pubertät, dass sich eben auch in der Schwangerschaft das Hirn noch einmal verändert. Aber beim Vater, ja, weiß ich das leider zu wenig, genau. Darum kann ich da wie nichts, nicht viel dazu sagen, außer den Wunsch, dass es noch mehr Forschung in diesem Bereich geben sollte. So.
Weiß man hormonell etwas?
Hormonell weiß man, und gibt es Forschungen dazu, die sagen, dass das Oxytocin nach der Geburt wie erhöht ist. Also, aber es braucht wie den Körperkontakt zum Kind, also Haut auf Haut, Kontakt von Vater zu Kind, um diesen biologischen Prozess in Gang zu setzen. Im Gegensatz bei der Frau, wo es automatisch passiert, genau, braucht es wie dieses Bonding, so, um genau das in Gang zu setzen.
Also das Oxytocin, das Bindungshormon. Ab wann würden Sie eigentlich sagen, Ueli Kunz, wann und wie soll man sich mit dem Thema Vaterschaft als Mann auseinandersetzen?
Idealerweise bevor der Zeugung, dass es ein gemeinsamer Entscheid ist, wir wollen Eltern werden, so, und dass es dann damit nicht gemacht ist, sondern sich auch schon während der Schwangerschaft, dass sich die werdenden Väter schon während der Schwangerschaft Gedanken machen, was für ein Vater will ich sein. Die werdenden Väter von heute haben keine oder wenig Vorbilder, wie bewusst Vaterschaft gelebt wird. Ich glaube nicht, dass sich ihre Väter früh Gedanken gemacht haben, was für ein Vater will ich sein. Darum finde ich es genau sehr wichtig, das schon möglichst früh zu machen. Und wie vorhin schon gesagt wurde, bei der Frau sieht man die Veränderung, also der Bauch wird grösser, die werdenden Mütter werden darauf angesprochen. Bei den Vätern sieht man keine körperliche Veränderung so und werden darum nicht angesprochen oder wenig. Und darum finde ich es sehr wichtig, sich möglichst früh sich Gedanken zu machen. Also ich finde, es kann wie nicht früh genug sein.
Sie sagen sich Gedanken machen. Was würden Sie konkret sagen, sind Fragen, die sich werdende Väter oder Männer, die Väter werden möchten, stellen sollten?
Wie involviert oder welchen Teil in der Care-Arbeit will ich übernehmen? Wie präsent will ich sein, wenn das Kind da ist? In den ersten Wochen, aber auch in den ersten Jahren oder eigentlich in der ganzen Kindheit und Elternschaft. Wie wollen wir als Eltern die Care-Arbeit aufteilen, aber auch die Erwerbsarbeit aufteilen? Wie wollen wir die Hausarbeit aufteilen? Also diese ganzen Aufgaben, die zum Elternsein dazu zugehören, dass man sich möglichst früh Gedanken dazu macht und im Austausch ist mit dem anderen Elternteil. Das finde ich enorm wichtig, so. Sich nicht die Gedanken nur für sich zu machen, im stillen Kämmerlein, sondern genau, sich mit der Partnerin austauschen und auch mit anderen Vätern, mit anderen Männern, weil ich finde, dieser Austausch findet viel zu wenig statt. So das Bild von Männlichkeit, der Mann muss seine Probleme selber lösen und braucht keine Unterstützung. Dieses Bild ist immer noch vorherrschend, und aus dem quasi auszubrechen so und eben in den Austausch zu gehen, in Verbindung zu gehen mit anderen Vätern und mit anderen Männern, das würde ich sehr empfehlen. So. Und dort dann Fragen und Gefühle und Ängste auch anzusprechen, aber auch Freuden, die während der Schwangerschaft und dann auch, wenn das Kind da ist, hochkommen.
Gewisse Studien zeigen, dass Familien stabiler sind, in denen sich der Vater ebenfalls stark engagiert. Also Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben. Also bei diesen Studien wird von Heterofamilien mit Vater und Mutter ausgegangen. Können Sie etwas über die Gründe dazu sagen?
Ich denke, wenn der Vater zumindest einen Tag oder ich weiß nicht, 20-30%, sage ich einfach mal eine Zahl, oder einen Tag zu Hause ist, alleine und 24 Stunden sicher alleine für das Kind sorgen kann, weiß er, was es bedeutet, alleine mit dem Kind zu Hause zu sein. Und wenn wir diesem traditionellen Bild bleiben, ne, wenn der Vater vielleicht 80% arbeitet und die Mutter, keine Ahnung, 40% und einfach den größten Teil der Care-Arbeit übernimmt und öfter zu Hause ist, alleine mit dem Kind, aber der Vater das eben auch macht, kommen die beiden auf Augenhöhe. Der Vater weiß, was es bedeutet oder was die Mutter leistet und dann redet man vom selben. So, und hat ein Verständnis füreinander. Ich glaube, das ist sicher ein Grund, warum die Elternschaft stabiler ist.
Gemäß Studien entwickeln je nach Land 10-20% der Frauen während oder nach der Schwangerschaft eine Depression, aber auch Väter sind davon betroffen. Rund 10% haben bereits während der Schwangerschaft depressive Symptome. Was haben Sie hier für Beispiele vielleicht auch aus der Praxis oder für Erfahrungen damit?
Also ich kann nur bestätigen, dass die Zahlen so sind, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Wir gehen mittlerweile eben mit 10, vielleicht auch mehr Prozent an Depressionen bei Frauen aus. Was wir wissen ist, dass Frauen dazu neigen, wenn sie in der Vorgeschichte schon mal depressive Episoden hatten oder eben wenig Unterstützung erfahren, dass das Risikofaktoren sind, die dann das Risiko weiter erhöhen aus der klinischen Erfahrung. Und wir weisen mittlerweile, also es ist vielleicht auch aufgrund dessen, dass man sich bewusster mit dem Thema auseinandersetzt, durchaus auch die Ehemänner darauf hin, dass das ein Thema wird, und zwar nicht erst in den ersten Tagen nach der Geburt, sondern dann auch im ersten Jahr auftreten kann. Wenn man durch Schlafmangel ist eine Folter beispielsweise, auch eher getriggert wird, in depressive Episoden zu verfallen. Und wir bitten immer an, dass die Frau, aber auch der Ehemann sich bitte an uns oder an eine Fachstelle wenden soll, wenn sie Symptome merken, dass sie das einholt. Und dass das durchaus auch normal ist, dass man dann Unterstützung braucht.
Was sind Ängste und Unsicherheiten, die Sie in Väterrunden zum Beispiel wahrnehmen?
Kommen wir oder kommt meine Partnerin gut durch die Schwangerschaft und gesund? Wird das Kind gesund sein? Und können wir dann unsere Partnerschaft irgendwie ähnlich weiterführen? Oder was macht das mit uns als Paar? Das ist sicher eine Angst. Werde ich gut genug sein für meine Partnerin oder auch für das Kind, so wie als Vater und als Partner. Das ist eine Sorge. In den Väterrunden wird wenig das Wort Angst in den Mund genommen. So, also oft ist das ein Wort, das ich dann brauche. So, habt ihr Sorgen oder Ängste? Die wenigsten werden Väter nennen das Wort Angst.
Weil man stark sein
genau.
muss,
genau,
in Anführungszeichen.
Genau, alles lösen muss. Man muss das selber lösen. Man darf keine Verletzlichkeit zeigen. So, also das im traditionellen Männlichkeitsbild. Was kann der werdende Vater unter der Geburt machen für die Mutter? So, was an Unterstützung anbieten? Und da kommt zum Teil auch die Frage, am liebsten hätten sie wie ein Raster, so. Wenn A ist, dann mache ich B, oder? Also wie ein genaues Vorgehen, was natürlich wie nicht möglich ist. Ja.
Wäre das teilweise hilfreich, oder wie erleben Sie das dann im Kreissaal? Was ist da erwünscht? Was ist vielleicht gar nicht hilfreich?
Aus meiner Sicht ist immer hilfreich, wenn der Ehemann anwesend ist. Einfach zur Unterstützung oder einfach dabei sein, miterleben, auch wenn sie ja eigentlich nicht groß in der Phase irgendeinen Aktivismus zeigen müssen. Aber allein das Dasein und Unterstützen ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und wir sehen natürlich viel. Es gibt Ehemänner, die sind zwar dabei und lenken sich ab. Und dann gibt's Ehemänner, die diese Belastung auch nicht aushalten und selber etwas lautstarker werden, um irgendwie Hilfe anzufordern in Schmerzepisoden. Also da erleben wir sehr viel.
Was zum Beispiel? Also hat es da auch Veränderungen in der Entwicklung gegeben?
Was aus unserer Sicht durchaus zugenommen hat, ist auch, dass man, ich sage jetzt mal, aggressiver uns, dem Personal gegenübertritt, weil man mit gewissen Situationen vielleicht einfach nicht gleich umgehen kann. Das hat zugenommen. Das haben wir früher nicht gleich erlebt. Also in solchen Situationen sind wir manchmal durchaus auch froh, wenn wir den Sicherheitsdienst dazu rufen können, zum also diese Situation nicht ins Entgleisen zu bringen.
Warum denken Sie, hat das zugenommen?
Das ist eine gute Frage. Warum hat das zugenommen? Wenn man jetzt gesellschaftspolitisch mal sich umschaut, dann ist die Welt ja nicht stabiler geworden und auch die Belastungssituationen haben zugenommen. Und dann in einer Situation zu sein, in der die eigene Frau an die Grenzen kommt, das ist nämlich ein Marathon, mindestens eine Geburt, dann kann das schon dazu führen, dass in der Gesamtsituation man manchmal möglicherweise mit dem auch gar nicht anders umgehen kann, als mit Mechanismen, die einem vielleicht naheliegend erscheinen.
Was raten Sie Männern? Eben, Sie haben gesagt, am liebsten hätten Sie einen Punkteplan, dem Sie folgen können. Wie gehen Sie in der Beratung damit um?
Ja. Also es gibt auf der Seite New Dad gibt es so das ABC, was können Väter machen unter der Geburt? Und dort denke ich, ist das, oder ein Punkt, den wir sicher dort empfehlen, ist die Kommunikation. Also, dass es möglichst früh auch schon mit der Hebamme oder wer bei der Geburt auch dabei ist, das wie abzusprechen oder auch mit der Partnerin abzusprechen, was kann der Vater machen, was kann er an Unterstützung anbieten im Moment, mit dem Wissen darum, dass es dann vielleicht unter der Geburt anders läuft als wie vorbesprochen, so diese Offenheit dort auch zu haben. Was wir weiterempfehlen ist auch, der Vater kann nur unterstützend sein, wenn er auch bei sich selbst ist, also sich auch eingestehen, dass man jetzt eine Pause braucht, auch wenn die Partnerin unter Schmerzen ist, aber trotzdem vielleicht kurz rausgehen, etwas trinken, keine Ahnung, auf Zehen zählen und wieder reinkommen, einfach um wieder bei sich zu sein, um die Partnerin zu unterstützen. So. Und ich finde es spannend, was Sie gesagt haben, so dass es wie aggressiver geworden ist, so dass war ich mir nicht bewusst. Dort habe ich auch so das Bild von alles unter Kontrolle zu haben, so dass sich quasi der Mann gewohnt ist, alles, dass man alles unter Kontrolle hat, und dort ist, wie haben sie die Kontrolle nicht, also dürfen sie auch nicht haben, genau, weil die Frau oder die Fachperson dort die Kontrolle haben, so, und das ist, ja, ich glaube, sich auch früh mit dem auseinanderzusetzen, denke ich, ist da auch ein wichtiger Aspekt.
Ich frage mich gerade, ist das bei homosexuellen Paaren vielleicht anders? Haben Sie hierzu Erfahrungen oder Beispiele?
Also, wir haben das gelegentlich, aber ich kann jetzt aus dem kein Muster erkennen, dass das irgendwie jetzt anders wäre. Nein, ich kann Ihnen, glaube ich, die Frage gar nicht groß beantworten.
Die Geburtenrate in der Schweiz, die ist auf einem historischen Tiefstand und Frauen kriegen heute tendenziell später Kinder. Das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei über 31. Und die Geburtenhäufigkeit bei Frauen zwischen 35 und 39 ist inzwischen höher als bei 25- bis 29-Jährigen. Wie nehmen Sie diese Entwicklung in der Praxis wahr?
Das stimmt. Die Frauen bekommen später ihre Kinder, auch das erste Kind. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass das Durchschnittsalter bereits bei 34 Jahren liegt. Und das erleben wir so, dass es, wie Sie haben mich vorhin angesprochen, auf Risikofaktoren, dass mit zunehmendem Alter die Risikofaktoren ansteigen und auch die Komplikationsrate ansteigt und wir mit dem in unserem Alltag tagtäglich natürlich konfrontiert sind.
Ist diese Zahl ab 35 eine Risikoschwangerschaft, ist die noch aktuell oder gab es da auch Anpassungen über die letzten Jahre?
Ja, also es gab natürlich diesbezüglich Anpassungen, dass man, wenn es um pränatale Diagnostik geht, das viel offener beurteilt mit gezielteren Tests. den NIP-Test, dieser Non-Invasive Prenatal Test, in dem man individuell beurteilt, liegt durch dieses Screening ein erhöhtes Risiko vor, ja, nein. Also man ist auch mit dem Ultraschall, wo man gezielt nach Dingen suchen kann oder Auffälligkeiten suchen kann, ist man viel individueller geworden, als nur die rein 35 Jahre zu nehmen. Aber ein zunehmendes Alter, man wird einfach nicht jünger, spielt halt trotzdem immer noch eine Rolle als Risikofaktor für Schwangerschaftskomplikationen.
Die meisten Schwangerschaften über 35 verlaufen aber trotzdem in der Regel gut, also in Anführungszeichen. Ja. Gesundheit, Lebensstil, Vorerkrankungen, die spielen schon auch eine Rolle, oder?
Ja, ganz klar. Man kann auch mit 40 noch sehr gesund sein und mit 20 eine ganze Liste an Diagnosen mit sich bringen. Das macht natürlich einen großen Einfluss. Und da ist die Kunst, individuell hinzuschauen und dann auch entsprechend zu beraten und zu begleiten.
Ich möchte bei der Thematik rund um die Geburt noch eine Frage von einer Zuhörerin einspielen.
Warum übernehmen Frauen nach der Geburt automatisch mehr? Ist das Natur oder haben wir das ihnen so beigebracht?
Ja, Frage an Sie. Sie können das medizinisch beantworten oder soziokulturell?
Ja, ich muss schmunzeln, genau. Nein, es ist natürlich nicht irgendwie genetisch oder biologisch bedingt, sondern oder aus meiner Perspektive, genau. Ich denke, dass die Eltern und die Welteneltern das so wie gelernt haben. Also wenn sie auf ihre eigenen Eltern zurückschauen, werden viele erlebt haben, dass die Mutter zu Hause ist und die Care-Arbeit übernimmt und der Vater am Arbeiten war. So dieses Bild haben sie gelernt und tragen sie weiter. Und das ist dann, denke ich, automatisiert geht das wie weiter. Oder Frauen lernen auch schon, sind vielleicht eher in Berufen, die eben Frauen geprägt sind, wo es eher um Care-Arbeit geht als jetzt die Männer und darum dann wie mehr übernehmen. Und ich finde, dass es dort schon auch eben sehr wichtig ist, dass die Väter sich früh Gedanken machen, wie sie ihre Vaterschaft leben wollen oder wie sie involviert sein wollen, weil sonst dieser automatische Prozess in sich in Gang setzt, so, und dann quasi wieder die Traditionalisierung passiert. So, wenn die Väter nicht in die Verantwortung gehen dort, läuft die Gefahr, dass es eben so wie wieder weitergeht.
Ein gendermedizinisch relevantes Thema nach der Geburt ist das Stillen. Welche Faktoren stehen hier aktuell gesellschaftlich im Zentrum? Nicole Ochsenbein-Kölble, Sie waren ja lange Stiftungsrätin der Schweizerischen Stiftung zur Förderung des Stillens. Was können Sie dazu sagen?
Also Stillen ist natürlich was ganz Zentrales, auch für die Bindung zum Kind. Und Stillen an sich, das kann rein anatomisch momentan nur die Mutter, wobei ich immer sage, auch die Mutter braucht natürlich Entlastung und man kann auch abpumpen. Und dann ist der Mann in der Verantwortung und kann eben das Stillen über diesen Weg übernehmen. Von dem her hat sich das aus meiner Sicht auch gewandelt, indem die Männer durchaus Entlastungsfunktion, aber auch Verantwortung übernehmen können und auch stillen können. Man kann das Kind auch in den Arm nehmen und eben stillen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, der, glaube ich, den man nicht vernachlässigen kann, weil auch dann entsteht Bindung.
Was gibt es hier für Angebote für Väter für die Zeit nach der Geburt?
Meines Wissens, ich bin jetzt nicht ganz sicher, gibt es aber von der Stillförderung auch ein quasi Prospekt, so, für was die Männer tun können oder was die Väter tun können, um das Stillen zu fördern. Also wie diesen Prospekt sich zu Herzen zu nehmen, das wäre dann mal ein Teil. Aber sonst Kurse oder Angebote so quasi nach der Geburt oder nach der Familiengründungsphase gibt es wenige. Es gibt von den Mütter- und Väterberatungsstellen gibt es Angebote, also gibt es auch Väterberater, zum Beispiel in Bern oder auch in Zürich, weiß ich genau, gibt es Väterberater. Wir haben einen Väterretreat, den wir anbieten, so ein tägiger Kurs für Väter, um sich mit der Rolle als Vater, mit der Rolle als Mann und mit der Rolle als Partner auseinanderzusetzen und auch dort immer wieder in den Austausch zu gehen mit anderen Vätern. Aber die Angebote kann man an einer Hand abzählen. So, es ist, genau, gibt es nicht viele.
Ja, wir sind schon bald beim Schluss und damit auch beim Ausblick. In welchen Bereichen würden Sie sich mehr gendermedizinische oder genderspezifische Forschung wünschen, neben Beratungsangeboten, die jetzt gerade schon angesprochen wurden?
Also es geht nicht nur um die Geburt, sondern auch um den Aspekt nach der Geburt. Da bieten wir bereits eine Women's Heart Sprechstunde an. Frauen mit einer Schwangerschaftsvergiftung, wir hatten vorhin das Risiko angesprochen, haben ein erhöhtes Risiko im Laufe ihres Lebens auch zu erkranken. Wir wissen mittlerweile aufgrund der Gendermedizin, dass Frauen andere Symptome entwickeln und anders beurteilt werden sollten oder auch müssen. Und in dem Bereich, glaube ich, müssen wir noch mehr das Augenmerk hinwenden, damit auch nach der Geburt sozusagen die Frauen optimal betreut sind.
Ich wünsche mir, oder ich fände es gut, wenn es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass die Väter in den ganzen Prozess mit einbezogen werden. Oder noch mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass es wie quasi die Ausnahme ist, wenn ein Vater in der Sprechstunde oder in einer nachgeburtlichen Untersuchung nicht dabei ist, dass dies die Ausnahme ist. Und so der Einbezug oder die Verantwortung der Väter wie noch mehr gefordert oder gefördert wird. So. Diese Selbstverständlichkeit.
Was wünschen Sie sich von Seiten Medizin oder medizinischem Personal?
Eigentlich dasselbe. Also ich kann mich nur wiederholen, diese Selbstverständlichkeit und dieses geschlechtersensible Bewusstsein. So, das fände ich wie auch gut. Ja.
Also ich unterstütze das nur. Weil ich sage immer, die Geburt hat nicht nur das Ziel, das Kind und die Mutter gesund durch die Geburt zu führen, sondern auch den Vater. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Grundhaltung, die Familie ist wichtig und dazu gehört auch der Ehemann. Und nicht nur immer zu fragen, wie geht's Ihnen, sondern auch den Ehemann einzubinden und zu fragen, wie geht's Ihnen in gewissen Situationen. Ich glaube, das Bewusstsein muss sich ändern und dann kommt das schon gut.
Genau, das habe ich übrigens auch schon von Hebammen im Wochenbett gehört, so dass wenn sie sich wie bewusst machen, okay, ich muss den Vater auch fragen, dass dann die Rückmeldung kam, sie sind die erste Person, die mich fragt, wie geht's mir? So, weil so der Fokus so auf, genau. Und nur mit dem Einbezug oder eben mit dieser Selbstverständlichkeit kommen wir irgendwann in eine gleichberechtigte Gesellschaft. So.
Was würden Sie sich da von Männern wünschen?
Dass sie nicht darauf warten, angesprochen zu werden. Was wünschen Sie sich oder wo könnten Sie Verantwortung übernehmen, sondern dass Sie sich von Anfang an selbst Gedanken machen, welchen Teil möchte ich übernehmen, natürlich in Absprache mit dem anderen Elternteil, aber sich von Beginn an verantwortlich zu fühlen und nicht darauf zu warten, was dann übrig bleibt.
Und was wünschen Sie sich von Frauen?
Von Frau? Dass sie mutiger vielleicht dann auf den Ehemann zugeht und sagt, hier, jetzt stehst du. Nein, also ich glaube, Kinder gehören beiden und beide sind in der Verantwortung. Und ich glaube, man muss den Gegenüber mit einbinden und auch in die Verantwortung nehmen. Und den Führerschein Kinder kriegen gibt es noch nicht. Aber ich glaube, das wäre etwas, wenn man als Frau auch den Mann vielleicht bewusster einbindet oder mal anspricht. Ich glaube, das ist der erste Schritt.
Vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch zum Thema Kinderkriegen aus geschlechterspezifischer Perspektive. Danke für die spannenden Inputs und Anregungen, Nicole Ochsenwein-Kölble und Ueli Kunz.
Danke Ihnen.
Danke vielmals.
Ja, die nächste Folge dreht sich um das Thema Schmerzen. Wie intensiv erleben die unterschiedlichen Geschlechter Schmerzen? Gibt es Unterschiede in den Empfindungen? Wer wird ernster genommen? Und was hat das für Auswirkungen auf die Medikation? Inwiefern ist Schmerz nicht nur biologisch, sondern auch sozial geprägt? Darüber reden wir. Ich freue mich. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir via Instagram oder Mail. Die Profile sind in den Shownotes verlinkt und auch verlinken wir euch die Anlaufstelle newdad.ch. Und zu guter Letzt, dieser Wissenspodcast ist nur möglich dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Philas Foundation. Die Stiftung setzt sich ein für eine geschlechtersensible Medizin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, hoffentlich möglichst schmerzfrei. Tschüss zusammen.